Hi, willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und jede Woche suchen wir hier für euch die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft, damit ihr wisst, was in der Forschung gerade los ist. Ich bin Nina Bust-Bartels, eure Host heute, und in dieser Hörsaalfolge geht es um Bitcoin. Das ist doch diese Internetwährung mit den starken Kursschwankungen. Ein bisschen nerdy, was für Leute, die spekulieren wollen. Aber tatsächlich steckt hinter Bitcoin eine ganz eigene Philosophie. Die Kryptowährung funktioniert nämlich ganz anders als herkömmliche Währungen. Und ihre Anhänger wollen unser Geldsystem verändern. Unter anderem, weil sie die Macht von Banken kritisieren.
Wir sind alle für das Empfangen von Arbeitslosen, die Miete einer Wohnung und das Erledigen immer mehr Einkäufe auf das Bankensystem angewiesen. Diese Abhängigkeit aber verleiht natürlich den Zahlungsvermittlern große Macht. Diese Macht bleibt insbesondere für mitteleuropäische Mittelschichtler in der Regel unsichtbar. Sie ist aber im Leben vieler Menschen präsent und prägt ihren Alltag.
Das ist Aaron Saar. Er ist Wirtschaftssoziologe und forscht am Hamburger Institut für Sozialforschung über die Soziologie des Geldes. In seinem Vortrag erklärt er zuerst kurz, wie Bitcoin funktioniert und was die Kryptowährung von herkömmlichem Geld unterscheidet. Anschließend analysiert er, was die Bitcoin-Anhänger an unserem Geldsystem kritisieren. Der Vortrag heißt Bitcoin, eine Währung der Freiheit, über kryptoliberale Geld- und Staatskritik. Und Aaron Saar hat ihn am 24. April 2025 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. Und zwar im Rahmen der Reihe Verfassung der Freiheit, Demokratieprobleme der Gegenwart.
Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Auch von mir nochmal herzlich willkommen am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ich freue mich über Ihr Interesse, wenn man in so thematischen Bubbles unterwegs sind, ist man sich ja nicht immer sicher, wollen Leute eigentlich mehr über Bitcoin wissen oder wissen sie schon genug oder interessiert es sie überhaupt nicht? Und falls sie heute nur hier sind, weil sie sagt, naja, da gibt es ja manchmal ganz interessante Vorträge da am Institut, ich gehe einfach mal hin, dann hoffe ich, dass ich sie überzeugen kann, dass das Thema der weiteren Beachtung lohnt. Im Jahr der globalen Finanzkrise, also genau gesagt am 31. Oktober 2008, postete jemand unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in einer unscheinbaren Mailingliste für Nerds ein sogenanntes White Paper. Das Papier enthielt eine monetäre Utopie, den Entwurf eines alternativen Geldes, das, so der Tenor, antreten sollte, die etablierten nationalen Währungen der Welt vom US-Dollar bis über unseren Euro oder den Yen zu überwinden. Das nur neunseitige Dokument versprach, gespickt mit ein paar Programmierformeln und Verschaltungsgrafiken, etwas Beeindruckendes. Eine neue Art von Geld, nicht aus Papier oder Metall, sondern digital zeitgemäß, also nicht umständlich träge und überholt. Ein Geld nicht herausgegeben als Staatswährung, gedruckt von Behörden oder organisiert von Banken, sondern bottom-up als Graswurzelrevolution bereitgestellt und genutzt von allen, die mitmachen wollen und einen Computer mit Zugang zum Internet haben. Geld nach dem Do-it-yourself-Prinzip, eine reine Peer-to-Peer-Version von elektronischem Bargeld, heißt es in der Überschrift, die es ermöglichen würde, Online-Zahlungen direkt von einer Partei zu anderen zu schicken. Unabhängig also von kapitalistischen Verwertungsinteressen der Hochfinanz, ohne Eingriffspunkte für den Gewaltmonopolisten Zentralstaat und damit auch ohne die Hürden von Landesgrenzen, anonym oder eher pseudonym, jedenfalls ohne hoheitliche Dokumente, Pass, Ausweis oder Meldeadresse unmittelbar nutzbar. Das selbstgemachte Digitalgeld böte also, so die Message schon des White Papers, die Chance auf eine inklusivere, barrierefreie und damit auch demokratischere Weltwährung. Nicht lange nach dem Auftauchen des White Papers nahm man dann das Bitcoin-System tatsächlich in Betrieb. Zunächst in ganz kleinen Kreis wurden digitale Wertmarken erschaffen und man begann sie zaghaft hin und her zu schicken. Anfang der 2010er Jahre entstanden Handelsbörsen, die den Kauf und Verkauf von Bitcoin-Wertmarken anboten, also gegen echtes oder etabliertes Geld. Seitdem haben Bitcoin-Einheiten einen Preis. Und über diesen Preis und dessen Höhenflüge und Abstürze wird in der Presse gerne berichtet. Ich bringe gleich zum Anfang die immer wieder beeindruckende Grafik der Bitcoin-Preisentwicklung, um eines ganz klar zu machen. In der Praxis ist Bitcoin vor allem und für die Mehrheit ein Spekulationsobjekt. ein Vermögenswert, den man kauft in der Hoffnung, ihn vielleicht irgendwann wertvoller an jemanden verkaufen zu können, der glaubt, dass er noch wertvoller werden wird, der also keine eigenen Einkommen generiert und auch keinen Nutzwert abseits der Transaktion hat. Als Spekulationswert ist Bitcoin aber irgendwie langweilig. Wir kennen Spekulationswerte, es gibt sie in der unterschiedlichen Form. Alle Werte sind irgendwie spekulativ. Und die Frage ist doch, warum ist es nun dieser eine Wert, der uns seit seinem Start 2009 so beschäftigt? Was mich heute also interessieren wird und über was ich sprechen werde, ist die im White Paper vorgestellte und tausendfach zelebrierte Idee eines angeblich besseren Geldes, die monetäre Utopie, wenn Sie so wollen. Und zwar als eine, da möchte ich Sie jetzt einleitend hinführen, eine Utopie der Freiheit. Diese monetäre Utopie sollte in nur wenigen Jahren nach der Veröffentlichung des White Papers aus den Tiefen des Internets nicht nur eine begeisterte Anhängerschaft auf der ganzen Welt finden, sondern zu einem Synonym für monetären Wandel in der Gegenwart werden. Seit 1961, Sie kennen sie vielleicht, wachsen viele Kinder in Deutschland mit den Was-ist-was-Bänden des Teslovs Verlags auf. Dort gibt es Themen von Rittern über Klima bis Mythologie und Kriminalstatistik, aber eben natürlich immer auch ein Band zu Geld, die Nummer 78, falls Sie das genauer interessiert. Dieser Band wurde 2017 neu aufgelegt, also nur 9 Jahre nach der Veröffentlichung eines White Papers irgendwo im Internet, und war die Ausgabe von 2015 noch mit dem Slogan von der Kaurischnecke zum modernen Online-Banking überschrieben, stand dann da 2017 schon vom Tauschhandel zu Bitcoin. Bei einem Besuch im Bernischen Historischen Museum 2023 begegnete mir das White Paper als eine hell ausgeleuchtete unter dem fast schon messianischen Titel des Namens Satoshi Nakamoto prangernde Vitrine am Ende einer Ausstellung, die die Geschichte des Geldes darstellt. Bitcoin wurde hier also, und wie will man ein 9-seitiges White Paper anders präsentieren, als es einfach auszudrucken und dann eine Vitrine zu legen, als Ende einer jahrtausendelangen Entwicklung vorgestellt, als nächste Evolutionsstufe monetärer Verhältnisse. Und diese Idee sickert irgendwie in unsere Imagination der Zukunft des Geldes ein. Die beachtliche Karriere der Idee hinter Bitcoin, die sich zum Beispiel in dem bekannten Symbol des nach Vorbild klassischer Währungssymbole mit 2 Strichen unterlegtem B, das inzwischen bei Microsoft Office neben anderen Währungssymbolen, als wäre nichts dabei, als Piktogramm abrufbar ist und unter dem Unicode O20BF auch in die Währungszeichen aufgenommen wurde. Auf Buchcovern und vor allem Stockgrafiken schummelt sich Nakamotos Graswurzelgeld in Darstellung einer Evolution, die offenbar irgendwann in ferner Vergangenheit mit primitiven Geldformen begann und nunmehr in den Werteinheiten des Bitcoin-Systems zu münden scheint. Diese Idee wird inzwischen von einer Fanbase getragen, die alle klassischen Merkmale einer Bewegung vorweisen kann. In Budapest pilgern Menschen mit ihren Babys zur Büste des anonymen Erfinders. Es gibt also etwas wie Wallfahrtsorte. Die Anhängerinnen und Anhänger von Nakamotos Vision kommen zu regelmäßigen Events und Happenings zusammen. Weltweit sprossen Interessenverbände aus dem Boden. In Deutschland zum Beispiel der Bitcoin-Bundesverband e.V. Die Bewegung ist also, könnte man sagen, organisiert. Jeden Tag erscheinen neue Podcasts und YouTube-Videos, die sich mit Bitcoin, seiner Idee und seinem Leben auseinandersetzen. Der Buchmarkt ertrinkt fast in Publikationen mit Bitcoin im Titel oder im Thema, die von technischen Erläuterungen über Manifeste bis zu fiktionalen Romanen reichen. Oder sogar noch darüber hinaus in die doch irgendwie, ich sage jetzt mal wertarm gemeint, etwas skurrile Kategorie der Bitcoin-Kinderbücher. Von Malbüchern über erste Leseversuche bis zu Geschichten, die sich eher an Jugendliche richten. Bitcoin inspiriert die Menschen aber nicht nur dazu, sich in Verbänden zu organisieren, sich regelmäßig auf Happenings zu treffen, in Podcasts miteinander zu sprechen, Videos aufzunehmen oder Bücher für fachkundige Laien und Kinder zu schreiben, sondern auch dazu zu singen. Bitcoin-Rap ist ein internationales Musikgenre, ein sehr kleines zwar, aber immerhin das einzig mir Bekannte, das sich thematisch mit einer spezifischen Geldform und dessen Theorie auseinandersetzt. Und die Bitcoin-Bewegung hat politische Vertreter. Keine zwei Wochen, nachdem er von einem unbemerkten Schützen auf einem Gewerbedach im rechten Ohr verletzt wurde, betrat Donald Trump eine Bühne in Nashville, Tennessee. Das Publikum jubelte ihm frenetisch zu, so als hätte man wieder einmal seine Anhänger für einen medienwirksamen Werbetermin versammelt. Der Anlass war allerdings ein anderer. Trump beehrte am 27. Juli die Bitcoin 2024, die vielleicht weltweit größte Tagung zu Ehren einer monetären Open-Source-Software. Trump rühmte sich dort, der erste US-amerikanische Präsident zu sein, der bei so einer Gelegenheit das Wort ergriff. Er sei, Zitat, erfüllt von Respekt und Bewunderung für die Errungenschaften der Bitcoin-Gemeinschaft. Bitcoin sei ein Wunder der Technik und er würde auf jeden Fall ein Pro-Bitcoin-Präsident werden und die USA zur Bitcoin-Supermacht ausbauen. Kurz nach seiner Amtseinführung setzte er auch Teile davon zumindest in die Tat um und erließ eine Verfügung, die sich vor allem durch die Kriminalverfolgung im Staatsbesitz befindlichen Bestände an Bitcoin und anderen sogenannten Kryptowährungen nicht zu veräußern, sondern als nationalen Vermögensbestand zu verwalten. Die Strategic Bitcoin Reserve war geboren. Wohl vor allem aus Verzweiflung schloss sich in Deutschland die Partei der Freien Demokraten kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl diesem Ansinnen an, warben für eine Bitcoin-Reserve in den Schatztruhen der Bundesbank und riefen im Januar Nakamotos Gemeinschaft zu einem Treffen in den Bundestag, das unter der Frage firmierte, ob Bitcoin nicht das bessere Geld sei. Zuvor war Bitcoin aber schon im Bundestag verankert worden durch die inzwischen ehemalige Abgeordnete Joanna Cotar und die Initiative Bitcoin im Bundestag, die 2023 mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung in einem Versammlungssaal des Reichstags begannen. Zu den vielen Publikationen mit Bitcoin-Bezug gehört dann auch das Book of Satoshi, eine psalmartige Sammlung aller Internet-Postings, die unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto jemals abgesetzt wurden. Denn das gehört auch zur Aura des digitalen Peer-to-Peer-Bargelds. Nakamoto verstummte, nachdem seine Erfindung ins Leben trat. Auch wenn immer wieder Spekulationen hochkochen, so ist bis heute doch nicht öffentlich bekannt, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg. Noch hat jemals jemand die Bitcoin-Werteinheiten bewegt, die man dem Erfinder zuordnen kann. Satoshi Nakamoto, wer immer das ist, besitzt mindestens einen Gegenwert von etwa 80, 82 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und rührt diese Bitcoin seit dem Verschwinden nicht an. Woher man das weiß, dazu komme ich später noch. Der Feuilletonist und Literaturkritiker Ijoma Mangold, der sich 2023 mit seiner Monographie Die Orange Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur neues Geld ist, als Brückenbauer zwischen Technik-Nerds und gediegenem Zeitungspublikum versuchte, beschrieb die Bedeutung dieses Rückzugs von Nakamoto so: Ganz wie in der christlichen Theologie Gottes Schöpfung dadurch abgeschlossen wurde, dass Gott die Menschen in die Freiheit entließ und sich aus der Schöpfung zurückzog, so ist Bitcoin auch deshalb ein so unkorrumpierbares Freiheitssystem, weil sein Schöpfer dort nicht mehr die Fäden zieht. Ich rufe nun diese Stelle nicht auf, um mich über die etwas evangelikale Klangfarbe verächtlich zu machen, sondern weil ich dieses Freiheitsversprechen für durchaus beachtenswert halte. Bitcoin steht für Freiheit, verkündete natürlich auch Trump auf der erwähnten Eröffnungsrede, kurz nach dem Attentatversuch. Und mit dieser Einschätzung steht er keineswegs allein da. Auch Robert F. Kennedy Jr. hatte Bitcoin zuvor schon als Währung der Freiheit in der amerikanischen politischen Öffentlichkeit bezeichnet, bevor der bekannte Umweltanwalt und Impfskeptiker im Februar 2025 von Trump zum US-Gesundheitsminister ernannt wurde. Mehr noch das Prädikat Freedom Money, Freiheitsgeld, zielt Bitcoin-Merchandise und Webseiten, Podcasts und Videos und taucht als fast schon selbstverständliche Formel im Sprachgebrauch der Gemeinschaft auf. Dass Geld etwas mit Freiheit zu tun haben könnte, ist freilich keine Eingebung der Bitcoin-Fans. Friedrich August von Hayek hatte es schließlich nicht nur mit seiner Losung von Geld als einem Werkzeug der Freiheit bis in die Sprichwörtersammlung auf dem Geschenketisch gebracht. Dostojewski ist Ähnliches mit der Formel von Geld als geprägter Freiheit gelungen, die der Insasse eines sibirischen Zwangsarbeitslagers in den Aufzeichnungen aus einem toten Hause verwendet. Weniger erfolgreich in der Welt der Sinnsprüche, aber in diesem Zusammenhang doch einschlägig, ist selbstverständlich Georg Simmel, dessen Werk Die Philosophie des Geldes durchweg das Geld als Träger individueller Freiheiten denkt. Und der, wie es im wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts heißt, im Geld vergegenständliche Freiraum ist eine Schlüsselreferenz des deutschen öffentlichen Rechts. In all diesen Formulierungen geht es aber irgendwie um Geld im Allgemeinen. In der Bitcoin-Utopie stecken aber ganz spezifische Freiheitsangebote, die ich Ihnen jetzt gerne in zwei Teilen dieses Vortrags näher bringen will. Und dabei, das müssen Sie mir nachsehen, auch versuche etwas zu erklären, was es denn mit Bitcoin auf sich hat, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, das könne man vielleicht noch nicht umfassend voraussetzen. Die erste Ebene, das erste Freiheitsversprechen ist die Befreiung von der Vermittlung. Wenn wir von Bitcoin reden, dann benutzen wir das Wort für mindestens zwei Dinge. Einerseits eine Software zur Verwaltung von Transaktionsdaten, könnte auch sagen ein Kassenbuch, in dem Transaktionen aufgeschrieben werden. Und zweitens die Recheneinheit, in der diese Transaktionen geführt werden. Die Bitcoin-Software verwaltet Transaktionsdaten in einer einzigen, immer länger werdenden Datenkette. Und diese Datenkette nennt man Blockchain. Bitcoin ist also einerseits eine Software, Computerprogramm, das ist eine Datenkette, eine Transaktionstabelle mit etwa folgendem Inhalt verwaltet. Jutta sendet Elif am 24.04.2025 um 19.01 Uhr die Summe von 0,1 Bitcoin. Paul sendet Carola und so weiter. Aus solchen Einträgen besteht die Bitcoin-Datensammlung. Die Datenverwaltungssoftware fasst nun immer mehrere Transaktionen zu Blöcken zusammen, die dann in einem kryptografisch verschlüsselten Bezug zu den vorigen Blöcken gesetzt werden. Also Blockchain heißt das Ganze einfach, weil wir die Daten in Blöcken zusammenfassen. Einer der Clues dieser Datentabelle ist es nun, dass jeder dieser Blöcke in verschlüsselter Form die Information aller vorherigen Blöcke enthält und man damit nichts in dieser Datentabelle verändern kann, ohne dass sie inkohärent wird. Also wenn Sie irgendwas in dieser Tabelle, wenn es technisch möglich wäre, an der unteren Ebene früherer Transaktionen verändern, dann stimmen die Daten der gesamten Tabelle nicht mehr. Deswegen fällt Ihnen das sofort auf. Deswegen gilt die Bitcoin-Blockchain als fälschungssicher und ist als solche, als Technologie in der eigenen Karriere unterwegs. Die hier transferierten Einheiten sind natürlich technisch gesehen Buchwerte. Es sind halt Zahlen, die in Transaktionsinformationen in einem Kassenbuch der Blockchain gespeichert sind. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, schließlich hantieren wir mit genau solchen Zahlen in unserem etablierten Geldsystem auch. Rein technisch gesehen ist das Geld auf unseren Bankkonten natürlich auch nichts anderes. Es ist Buchgeld, also eine Zahl, über die eine Bank in ihrem Kassenbuch Buch führt. Unsere Bank trägt in ihrem Buchhaltungssystem ein, wie viel wir haben, vermerkt, wann Geld auf unser Konto eingeht und notiert, wann wir es ausgeben. Wir haben es also erstmal in beiden Fällen, bei Euro, der etablierten Währung, genauso wie bei Bitcoin, mit immateriellem Buchgeld zu tun. Natürlich, das muss auch gleich dazu gesagt werden, stehen in dieser Tabelle nicht wirklich solche Klarnamen, sondern stattdessen komplizierte Zeichenfolgen, die man öffentlichen Schlüssel oder öffentliche Adresse nennt. Wer von einer Adresse Zahlenwerte in der Einheit Bitcoin an eine andere Adresse senden will, braucht den zu der sendenden Adresse passenden privaten Schlüssel, sozusagen, ist nicht ganz korrekt, aber sozusagen das Passwort für die Adresse. In Wahrheit steht also in der Bitcoin-Software verwalteten Datentabelle nicht Jutta sendet Elif, sondern die entsprechenden Buchstaben-Zahlenkombinationen, die ich Ihnen jetzt nicht vorlesen will. Das, was Sie da sehen, ist eine echte Transaktion. Und damit sind wir bei der Überleitung zum zweiten Clou dieser Tabelle. Die kann ich Ihnen hier heute zeigen, weil die gesamte Bitcoin-Datentabelle öffentlich ist. Sie können alle jetzt oder vielleicht nach der Veranstaltung auf Seiten wie blockchain.com oder mempool.space gehen und sich einfach die gesamten Transaktionsdaten anschauen. Das ist aufwendig, weil sie ziemlich lang ist, aber Sie sehen da in der Form jede Transaktion, die jemals gemacht wird. Diese Transparenz ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen der Art, wie wir in unserem etablierten Geldsystem Kassenbücher führen und wie in der Bitcoin-Blockchain Kassenbücher geführt werden. Die Transparenz führt uns aber gleichzeitig zu dem Clou dieser ganzen Organisation. Denn der Hauptunterschied zwischen Bitcoin und unserem gewöhnlichen Fiat-Geld, also der etablierten Währung, ist die Art der Speicherung der jeweiligen Transaktion. Man könnte auch sagen, die unterschiedliche Form der Kassenbuchsysteme. Aber es ist mir wichtig zu betonen, dass wir beide erstmal mit Kassenbuchsystemen zu tun haben. Dieses Geld, das etablierte Geld, funktioniert, kann also gespart werden oder verwendet werden, weil es in einem Netzwerk von Kassenbüchern organisiert ist. Will man Geld von einem Konto bei der Hamburger Sparkasse auf ein Konto bei der Deutschen Bundesbank oder gar einer französischen Bank überweisen, dann muss die Summe, die überwiesen wird, natürlich in einem Kassenbuch der Hamburger Sparkasse ausgebucht werden und in dem anderen Kassenbuch eingebucht werden. Wenn in diesem Buchungsvorgang Differenzen zwischen der Hamburger Sparkasse und der Deutschen Bank entstehen, muss noch ein drittes Kassenbuch involviert werden, nämlich das der Deutschen Bundesbank, in dem die Differenzen ausgeglichen werden. Ist die empfangende Bank auch noch in Frankreich, muss auch noch das Target 2 oder T2 System der EZB ins Spiel kommen, also das Kassenbuch der Europäischen Zentralbank. Die dadurch entstehenden Differenzen müssen also durch Gegenbuchung verrechnet werden. Insofern können wir die Zahlen, in denen unser etabliertes Geld vornimmt, eben dadurch überhaupt nur zu Zahlungen verwenden, weil wir es mit einer Form koordinierter Kassenbücher oder eben einem Netzwerk aus Kassenbüchern zu tun haben. Während also unser Buchgeld, das Buchgeld, das wir kennen und verwenden, auf unseren Bankkonten also als Teil eines Netzwerks mit verschiedenen Zentren organisiert ist, weil jede Bank die Kontrolle über ihr eigenes Kassenbuch hat, also das führt und verändern und bearbeiten kann, besteht Bitcoin nur aus einem einzigen Kassenbuch. Es gibt nur die Bitcoin-Blockchain. Man spricht deswegen auch von einem dezentralen oder distribuierten Netzwerk. Denn die Bitcoin-Blockchain liegt sozusagen als Kopie derselben Datentabelle bei allen Foren, die sich am Betrieb dieses Netzwerks beteiligen. Das ist jeweils eine eigene Kopie, aber derselben Tabelle. Und jeder von Ihnen könnte, nachdem Sie sich blockchain.com oder mempool.space angeguckt haben, eben auch entscheiden, jetzt Teil dieses Netzwerks zu werden, sich eine Kopie dieser Datentabelle auf Ihren heimischen Rechner zu laden und am Betrieb des Netzwerks mitzuwirken. Wenn nun also Jutta Elif am 24.04. um 19.01 Uhr die Summe von 0,1 Bitcoin senden will, dann wird diese Anfrage nicht an eine einzelne Bank gesendet, sondern an das gesamte Netzwerk und jeder Teilnehmer dieses Netzwerks überprüft sozusagen in der eigenen Kopie, ob Jutta diese 0,1 Bitcoin eigentlich vorher schon mal erhalten hat. Ja, man geht einfach runter und schaut, hat Jutta überhaupt 0,1 Bitcoin? Kommt die Mehrheit dieses Netzwerks zu der Überzeugung, also sieht die Software in allen diesen Kopien, ja, Jutta hat die Bitcoin, die sie überweisen will, dann wird die Überweisung ausgeführt. All das geschieht automatisch, algorithmisch koordiniert und ohne die Möglichkeit für Einzelne, finanziell legitime Transaktionen abzulehnen. Also wenn Jutta in dieser Tabelle bereits einmal 0,1 Bitcoin erhalten hat, dann werden die auch transferiert. In diesem Netzwerk kann keiner eine Rolle einnehmen, diese Zahlung dann abzulehnen. Somit können wir jetzt in einem ersten Schritt Bitcoin und etabliertes Fiat-Geld gegenüberstellen. Während wir also es gewohnt sind, mit einem kommerziell strukturierten und national fragmentierten Netzwerk aus Kassenbüchern zu arbeiten, bietet uns Bitcoin ein distribuiertes Netzwerk, das in diesem Sinne dann auch inklusiv ist, weil niemand Teilnehmender an diesem Netzwerk zurückweisen kann. Am Bitcoin-Netzwerk, das ist eine Open-Source-Software, und Sie brauchen die Bitcoin-Software auch nur, wenn Sie am Betrieb des Netzwerks teilhaben sollen. Für Überweisungen oder Verwendungen von Bitcoin-Guthaben brauchen Sie eben nur die Kenntnis über den privaten Schlüssel im Netzwerk gespeicherter Werteinheiten. Das etablierte Fiat-Geld hingegen verlangt von Ihnen, dass Sie den Vertrag mit einem in der Regel kommerziellen Zahlungsanbieter abschließen, der gleichzeitig eine in der Regel national verfasste Werteinheit hat und ein eigenes Kassenbuch führt, in dem sie dann ihre Guthaben vermerken. Also ein kommerziell strukturiertes und national fragmentiertes Netzwerk, das in diesem Sinne im Vergleich natürlich exklusiv ist. Exklusiv in dem Sinne, dass es Zugangspunkte gibt, die sie auch ablehnen können. Das ist nun nichts, was einem mitteleuropäischen Mittelschichtler wie mir passiert. Aber es passiert, Leute. Und weil sie ein inklusives Netzwerk haben, können Sie, und das ist eine der, ich würde sagen, bindenden Formeln im Diskurs über Bitcoin, über die Guthaben, die Sie verwalten, genehmigungslos verfügen. Permissionless Transactions ist so ein Leitbegriff. Das heißt, alle finanziell möglichen Transaktionen werden ausgeführt, während Sie über das Geld, was Sie auf dem Bankkonto haben, nur genehmigungsabhängig verfügen können. Finanziell mögliche Transaktionen werden de facto überprüft und können natürlich abgelehnt werden von demjenigen, der das Kassenbuch verwaltet. Und schließlich kann der Verwalter des Kassenbuchs, also die Bank oder Zahlungsdienstleister, den Betrag auf dem Konto natürlich editieren. Zum Beispiel, wenn man die Gebühren abzieht oder die Zinsen aufschlägt. Die Einträge in der Bitcoin-Blockchain sind technisch nicht editierbar. Es gibt keinen sozusagen Schreibbefehl, mit dem Sie sagen können, ich möchte jetzt einen Guthabenbetrag von Jutta oder Elif verändern, weil diese ganze Tabelle sozusagen nur Ausdrücke von gelaufenen Algorithmen sind. Ja, sozusagen. Es gibt in diesem ganzen System einfach keine Schreibfunktion. Sie können nicht sagen, ich möchte einen Eintrag in dieser Blockchain machen. Sie können nur den Prozess durchlaufen, eine Transaktion einer öffentlichen Adresse anzustoßen. Wir sind alle für das Empfangen von Arbeitslohn, die Miete einer Wohnung, das Erfüllen unserer Steuer- und Abgabepflicht und das Erledigen immer mehr Einkäufe auf das Bankensystem angewiesen. Wir müssen Verträge mit in der Regel privaten Unternehmen abschließen, um an der Geldgesellschaft zu partizipieren. Insbesondere wenn wir größere Summen und auch noch über weite Strecken und Grenzen hinweg bewegen wollen, kommen wir an Banken und anderen Zahlungsdienstleistern nicht vorbei. Und wir wollen das in der Regel auch nicht, weil es furchtbar bequem ist. Diese Abhängigkeit aber verleiht natürlich den Zahlungsvermittlern große Macht. Diese Macht bleibt insbesondere, ich wiederhole es nochmal, für mitteleuropäische Mittelschichtler in der Regel unsichtbar. Sie ist aber im Leben vieler Menschen präsent und prägt ihren Alltag. Ich will hier aus Zeitgründen nur Beispiele dafür nennen. Das erste Betroffenenfeld dieser Macht eines kommerziell strukturierten und national fragmentierten, zentralisierten Zahlungsnetzwerks ist die Gruppe der Unbanked, die sogenannten Kontolosen. Unter diesem Begriff wird jedenfalls über eine Menge an Menschen gesprochen, die fast ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen und die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Durchaus aus verschiedenen Gründen, aber die Mehrheit hat keinen Zugang zu einem Bankkonto, weil ihnen die Mittel fehlen, am kommerziellen Zahlungssystem teilzuhaben. Die Exklusivität etablierter Währung ist für über 1 Milliarde Menschen ein alltäglich spürbares Problem. Weil die immateriellen Informationen über Guthaben und Zahlungen im etablierten Geldsystem nicht in einem großen Kassenbuch vermerkt sind, sondern in einem nationalstaatlich strukturierten Netzwerk, wird die Benutzung insbesondere für jene kostspielig, die Geld über Landesgrenzen hinweg transferieren müssen und vor allem für die, die das aus prekären Situationen heraustun. Damit spiele ich natürlich auf das Phänomen der sogenannten Remittances, also Heimatüberweisung im Ausland lebender und arbeitender Menschen an. Die Weltbank berichtet von einem kontinuierlichen Anstieg dieser Heimatüberweisung, deren ökonomische Bedeutung für ganze Regionen gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Sie kommen für 2023 auf etwa 656 Milliarden US-Dollar, mit der um die 200 Millionen migrierte Werktätige etwa 800 Millionen Familienangehörige zu Hause unterstützen. Die Kosten solcher Heimatüberweisungen sind, weil man in dem Netzwerk Grenzen überschreiten muss und auf kommerzielle Dienstleister angewiesen sind, beträchtlich. Im Durchschnitt kosten internationale Überweisungen im Durchschnitt etwa 6,4% der Summe an Gebühren. Und deswegen ist die Senkung dieser Kosten auch eine ständige Sorge, zum Beispiel der UNO, die eins ihrer Sustainable Development Goals dafür fixiert hat. Auch Bitcoin-Transaktionen kosten Gebühren. Aber die Transaktionen sind orts- und entfernungsunabhängig. Sie müssen natürlich Leute motivieren, auch ökonomisch motivieren, Energie und Rechenleistung für den Betrieb dieses Netzwerks beizusteuern. Aber ob sie vom Libanon nach China oder von Hamburg nach Berlin überweisen, ist für die Blockchain irrelevant. Ein drittes Problemfeld, das ich nur anreise, hängt mit dem Financial War on Terror zusammen. Das Phänomen des De-Riskings oder De-Bankings, das vor allem die Entwicklungszusammenhalt beträgt. Viele von Ihnen werden es wissen, in der Folge der Anschläge vom 11. September 2001 haben die USA und viele Länder sind ihnen dabei gefolgt, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche radikal verschärft. Banken und Finanzdienstleister müssen heute sehr viel mehr Mühe aufbringen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. In der Folge greift man bis heute vor allem auf statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung zurück, das sogenannte De-Risking-Verfahren. Man kann, weil eine Bank sozusagen gar nicht wirklich gut überprüfen kann, wer an einer Terrorismusfinanzierung beteiligt ist, beurteilt man Kunden vor allem kategorial, also schätzt ab, ob es eine statistische Wahrscheinlichkeit oder zur Korrelation dazu gibt, in einem bestimmten Land oder einem bestimmten Tätigkeitsfeld zu operieren und für Terrorismusfinanzierung verantwortlich zu sein. Wenn Sie im Feld der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs sind, wissen Sie, wie breit die Diskussion darüber ist, wie sehr diese Verfahren die Arbeit von NGOs im Nahen und Mittleren Osten und in anderen Krisenregionen der Welt eingeschränkt haben. Dieser Ausschluss vom Bankensystem, der vor allem deswegen sehr umfänglich ist, weil man im Banken- und Finanzsystem global sozusagen auf der Basis derselben Kriterien arbeitet, gibt es immer wieder auch als Geschichten des politischen Debanking, also der Einsatz des Ausschlusses vom Zahlungssystem zur Bekämpfung politischer Gegner. Das ist etwas mit Vorsicht zu genießen, weil das politische Debanking ein rechter Kampfbegriff geworden ist. Aber es eine ganze Reihe von Berichten darüber gibt aus unterschiedlichen politischen Lagern. Ein prominenter Fall war die Entscheidung von Mastercard und Visa damals, keine Spenden an WikiLeaks mehr abzuwickeln. Worum es hier geht, ist die Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, Einzelpersonenorganisationen den Zugang zum Bankensystem zu verwehren. Nicht, weil sie aufgrund irgendeiner rechtsstaatlichen Verurteilung dieses Recht verwirkt hätten, sondern weil es für die Zahlungsanbieter zu riskant oder aus ökonomischen Gründen zu unbequem ist, mit den Leuten zusammenarbeiten. Es gibt eine breite Debatte zum Beispiel über türkische Oppositionelle, die dem Erdogan-Regime vorwerfen, durch Fehlinformationen an Interpol sie massenweise vom Führen eines Kontos abzuhalten. Ein anderes Stichwort, das man gerne in einer ruhigen Minute mal googeln kann, ist die Operation Chokepoint der Obama-Administration, die bis heute juristisch aufgearbeitet wird und die zu einer umfassenden Ausschluss vor allem republikanischer Parteimitglieder vom Zahlungssystem geführt hat. Das kann man dann im Einzelfall immer sozusagen mit einem gewissen Achselzucken abtun. Aber worum es hier geht, ist, dass es unzählige Fälle gibt, in denen unabhängig von dem normalen Institution des Rechtsstaats das Zahlungssystem genutzt wird, um Leuten den Zugang zu den normalen Strukturen der Geldwirtschaft zu versagen. Ein weiterer Ausdruck dieser Macht, die ich jetzt nur erwähne, ist das Phänomen der Negativ- oder Strafzinsen, das hier im Beispiel vor allem den ehemaligen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff dazu zumindest so weit umgetrieben hat, dass er dazu 2021 im CH Beck Verlag publizierte. Sie erinnern sich vielleicht, 2014 war die EZB eine der ersten großen Zentralbanken, die Einlagen von Banken bei ihr mit negativen Zinsen belegte, und einige dieser Banken haben das eben auch an ihre Kundschaft weitergegeben. Rechtlich hochproblematisch, aber die Möglichkeit, negative Zinsen zu verhängen, ist seitdem ein Thema, das in der Geldpolitik diskutiert wird, auch für künftige Fälle, und das in der Bitcoin-Community, also verständlicherweise, einen enormen Mobilisierungsdrive hat. Schließlich gibt es auch noch das Problem der ungeheuren Mengen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr erhebbaren und erhobenen Daten. Zahlungsdienstleister legen selbstredend Verhaltensprofile an, in der Regel um Werbung zu schalten und Werbeplätze zu verkaufen. Und manch einer mag befürchten, dass der gläserne Kunde im digitalen Zahlungsbetrieb nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem gesellschaftsweiten Social Scoring System ist, das man in der Regel dem chinesischen Staat zuschreibt. Egal wie man persönlich all diese Dinge bewerten mag, die Macht, die Zahlungsvermittler in unserem kommerziell betriebenen und national fragmentierten, das heißt zentralisierten Buchgeldnetzwerk einnehmen, haben können, schränkt die Freiheit vieler Menschen auf diesem Planeten ein. Jedenfalls wird deren Leiterfahrung spätestens dann auch zu einem Freiheitsverlust, wenn die technische Notwendigkeit von Vermittlern durch die Erfindung der Blockchain ausgehebelt wird. Damit kommen wir zum zweiten Freiheitsversprechen des Bitcoins-Projekts, bei dem es nicht mehr um die Geldverwendung, sondern um die Geldschöpfung geht. Schauen wir uns wieder erstmal den Vergleich zwischen den beiden Geldformen an. Wenn wir von Bitcoin sprechen, das haben wir jetzt geklärt, reden wir von einer Datentabellen-App, die Transaktionen zwischen einzelnen pseudonymen laufenden Accounts abspeichert und organisiert. Diese Transaktionen werden dann in einem Netzwerk, einem distribuierten Netzwerk überprüft. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk musste von Anfang an Menschen dazu motivieren, ihre Computer laufen zu lassen und an dieses Netzwerk anzuschließen. Das heißt, Strom Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen. Die Idee, die in Nakamotos White Paper formuliert wurde, ist so simpel wie clever. Für diesen Betrieb des Netzwerks werden die Teilnehmenden mit der Ausschüttung neuer Bitcoin-Einheiten belohnt. Das ist der Prozess des Bitcoin-Minings, von dem man ja auch schon häufig gelesen hat. Während des Überprüfungsprozesses gibt es durch ein Verfahren, auf das wir jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht näher eingehen, eine Art zufallsbedingten Mechanismus, in dem diejenigen, die tatsächlich Transaktionen überprüfen, nach und nach neue Einheiten dieser Währungs- oder dieser Werteinheit gutgeschrieben werden. Nur wer Rechenleistung zum Netzwerk beiträgt, hat die Chance, neue Bitcoin zu erreichen. Ein Verfahren, das auch Proof of Work genannt wird. Ich werde dafür entlohnt, dass ich etwas zum Betrieb des Netzwerks beitrage. Wie viele Bitcoin bisher existieren, ergibt sich also nicht aus der Nachfrage, sondern aus dem Angebot beigesteuerter Energie. Dieser Prozess allerdings, das ist tief im Code der Software verwurzelt, hat eine Obergrenze. Es wird nur maximal fast 21 Millionen Bitcoin geben. Jemals und auf alle Zeit. Die Menge möglicher Bitcoin ist also heute schon bekannt, ist von Anfang an bekannt gewesen und unveränderlich. Bitcoin sind also nicht nur endlich, sie sind in diesem Sinne auch radikal knapp. Wenn wir uns mit dem Bitcoin-Projekt beschäftigen, dann also mit einem technopolitischen Projekt einer konsequenten Dezentralität der Speicherung und Abwicklung digitaler Guthaben und der damit verbundenen Zugänglichkeit, also Inklusivität und Verfügungsautonomie über die Guthaben und der radikalen Begrenztheit des Guthabenangebots. Das ist bei unseren etablierten Währungen aber nun wirklich ganz anders. Die Entstehung neuen Geldes im etablierten Geldsystem ist nachfragegesteuert. Das heißt, die Geldmenge ist elastisch. Sie kann angepasst werden und sie wird beständig angepasst. Und außerdem gibt es keine mathematische oder noch irgendwie anders gegebene Obergrenze für die Menge an Euro, die es geben kann. Oder Dollar oder jeder anderen Währung. Banken erzeugen stattdessen per Kreditvergabe ständig neue Guthaben. Neues etabliertes Buchgeld entsteht also, indem sich Banken, Unternehmen, Staaten oder Konsumentinnen bei Banken verschulden, Kredite bei Banken aufnehmen und damit neues Geld erzeugen. Die Geldmenge wird deswegen ständig der Nachfrage nach Kredit angepasst. Natürlich nicht jeder Nachfrage nach Kredit, aber es ist dieser Mechanismus, der neues Geld im Umlauf bringt und nicht zum Beispiel das Aufbringen einer bestimmten Rechen- oder Energieleistung. Den Bitcoin-Prinzipien der Vorleistung und Knappheit steht also in diesem Sinne die Prinzipien der Verschuldung und der Elastizität entgegen. Aufgrund der Mühseligkeit der Erzeugung neuer Bitcoin, Vorleistungsprinzip, und der absoluten Endlichkeit dieser Möglichkeit, Knappheitsprinzip, begleitet Bitcoin von Anfang an die bereits im White Paper soufflierte Formulierung oder Vergleich zu Gold. Die Bezeichnung als digitales Gold ist ein selbst unfremden Bezeichnung allgegenwärtig, genau wie die Darstellung von Bitcoin in Form goldener Münzen, die fast jeder Beitrag zu Bitcoin, den Sie online finden, mit sich führt. Das ist kein Zufall. Wir müssen also, um unsere Tabelle kurz zu vervollständigen, der Exklusivität, genehmigungsabhängigen Verfügung und Editierbarkeit des etablierten Geldes nun die Elastizität und Nachfragesteuerung hinzufügen, während wir der Inklusivität, genehmigungslosen Verfügung und Unveränderbarkeit der Bitcoin-Blockchain die Knappheit oder das fixe Angebot hinzufügen müssen. Neues Guthaben entstehen durch Leistung und es gibt eine maximale Grenze, während die Geldfrage in unserem System durch Kreditvergabe technisch unbegrenzt begegnet werden kann. Was ist nun der Freiheitsaufruf, der mit dieser Bezugnahme oder mit diesem Vergleich von Bitcoin und Gold aufgerufen wird? Sie werden in fast jeder Publikation im Bitcoin-Universum den Verweis auf die expandierenden Geldmengen und den abnehmenden Wert einzelner Geldeinheiten in den etablierten Währungsformen finden. Hier jetzt mal nur auf die US-Dollar-Geldmenge bezogen, aber alle Geldmengen expandieren seit Jahrzehnten in einer enormen Geschwindigkeit. Anders gesagt, die Elastizität der Geldversorgung wird begeistert genutzt. In der rechten Grafik sieht man, dass der US-Dollar in einer 100-jährigen Geschichte noch stärker als die Währung im deutschen Gebiet, ja, mehrere Währungen gehabt, gegenüber seiner Spitze massiv an Kaufkraft eingebüßt hat. Die Formulierung, der Dollar hätte mehr als 90% seines Wertes verloren, ist etwas, das in fast jeder Publikation zum Thema aufgerufen wird. Warum? Weil die Elastizität mit diesem Wertverlust als Erfahrung der Unfreiheit verbunden wird. Die Formulierung oder die These, die in diesem Kontext sicherlich für viele nicht unplausibel ist, ist, dass die Erfahrung des Umgangs mit den etablierten Währungen eine der Enteignung ist. Der kontinuierlichen Enteignungen von Sparguthaben über einen längeren Zeitraum, der sich in Grafiken wie dieser in der Preisentwicklung auch nicht verneinen wird. Für die Bitcoiner ist Geld eben ein idealer Wertspeicher, also funktioniert dann besonders gut, wenn es möglichst langfristig seine Kaufkraft erhält. Fiat-Geld hingegen wird ständig vermehrt und wohl deswegen entwertet, so die These. Und die Lösung, die sie anbieten, ist die radikale Knappheit als Ausweg für alle. Die These von Nakamotos Vision ist, wir alle würden besser fahren, wenn wir uns auf ein radikal knappes, also nicht nur unmittelbar verfügbares, sondern auch radikal knappes Geld einlassen würden. Ich weise nur kurz auf ein paar Probleme dieses Narrativs hin, für das sie außerhalb der Bitcoin-Gemeinschaft und einer engeren Gruppe ökonomischer Denkschulen kaum Unterstützer finden werden. Einerseits natürlich, weil die Erzählung eines oder die Beobachtung eines langfristigen Wertverlusts irgendwie eindrucksvoll erscheinen mag, aber die Tatsache, dass der Dollar also über 90% seines Wertes in 100 Jahren verloren hat, natürlich kaum praktische Relevanz für die allermeisten Menschen hat. Das Problem aller sozusagen inflationären Enteignungsnarrative ist, dass sie Ungleichheit ignorieren. Ja. Für die meisten Menschen ist Geld eben kein langfristiger Wertspeicher, sondern ein Tauschmittel. Die Mehrheit der Bevölkerung hat kaum relevante Sparguthaben und gibt fast alles Geld, was sie einnehmen, sofort wieder aus. Das heißt, sie nehmen es ein, während der Dollar einen bestimmten Wert hat und geben es auch aus zu der Zeit, wo der Dollar einen bestimmten Wert. Das heißt, für die Mehrheit der Bevölkerung, sie haben vielleicht die aktuelle Studie, den aktuellen Monatsbericht der Bundesbank wahrgenommen, die wieder feststellen musste, dass auch heute die ärmere Hälfte der Bevölkerung in Deutschland inzwischen etwas mehr als 2,4% des Vermögens besitzt. Also die unteren 50% der Bevölkerung besitzen etwas mehr als 2,4% des Gesamtvermögens. Schon allein für diese untere Hälfte der Bevölkerung ist natürlich das Wirtschaftswachstum und vor allem die Lohnentwicklung ein viel wichtigerer Faktor als die langfristige Geldwertstabilität. Und es gibt einen recht breiten, man könnte fast sagen, wirtschaftswissenschaftlichen Konsens darüber, dass zu hartes, also mengenbeschränktes Geld mit Deflation, Rezession und Wirtschaftskrisen assoziiert ist, also gerade nicht der Mehrheit der Bevölkerung gütlich ist, sondern vor allem den Interessen von Fixkapitalanlegern bedient. Also all denjenigen, die davon profitieren, dass sie eine bestimmte Summe erwarten und nicht davon profitieren, dass in der Wirtschaft mehr Geld zirkuliert und ausgegeben wird. Diese ökonomische Debatte wird aber keinen vom Bitcoin überzeugten Anhänger dieser Idee überzeugen. Und es ist auch gar nicht mein Ziel, Sie an dieser Stelle davon zu überzeugen, sondern noch in ein paar Minuten etwas zu dem Hintergrund dieser Assoziation von Gold als eine Art idealen Referenz von Geldvorstellungen zu machen. Ich beeile mich mit Blick auf die Zeit. Und dafür müssen wir noch mal ganz kurz eine Person aufrufen, die bisher noch nicht zur Sprache kam. Und das ist der Ökonom Mary Rothbard. Schüler von Ludwig von Mises, Teil also der sogenannten österreichischen Schule der Wirtschaftstheorie, Karl Menger, Mises, Hayek, aber eben auch Mary Newton Rothbard, der eine Schlüsselreferenz nicht nur des Bitcoin-Denkens ist, sondern auch der erklärte Lieblingsökonom von Javier Milei, dem Präsidenten Argentiniens. Das ist der, der Elon Musk letztens eine Kettensäge geschenkt hat. Die wirtschaftspolitische Pointe des mit dem mitteleuropäischen Binnenstaats assoziierten Denktradition ist natürlich die radikale Ablehnung staatlicher Institutionen, sowohl für das Verständnis der Entwicklung ökonomischer Verhältnisse als auch für den stabilen Betrieb von Marktwirtschaften. Rothbard gehört nun zu einem besonderen Arm dieser Schule, die sich in der Selbst- und Fremdbeschreibung Paleolibertäre nennen. Sie stehen für eine auf den ersten Blick eigenartige Verknüpfung von radikal-libertären ökonomischen Positionen und mehr oder weniger kulturkonservativen Einsichten wie die Betonung von gewachsenen religiösen Gemeinschaften, Rollenbildern und Familienstrukturen. Auch über Milley hat man sich ja eine Weile sozusagen irritiert gezeigt, dass er einerseits Anarchokapitalist sein konnte und trotzdem irgendwie konservativer Politiker. Das ist das Programm der paleolibertären Bewegung, die sich im Zuge auch angetrieben von Rothbard in der Mitte des 20. Jahrhunderts auch zu einer sozusagen Bewegung entwickelt hat mit eigenem Publikationsorgan, eigenen politischen Projekten und personalen Verknüpfungen, die vor allem vom Historiker Kinslow Bodien bis in die gegenwärtigen Administrationen der Trump-Regierung nachgezeichnet werden. Für Rothbard ist die Entscheidung zwischen Markt und Staat immer auch eine gesellschaftliche. Er schreibt zum Beispiel in einem seiner Werke, der Punkt ist, dass die freie Marktwirtschaft eine Art natürliche Ordnung bildet. Staatliche Intervention tauscht diese Ordnung gegen Chaos. Die erste bringt Harmonie, Freiheit, Wohlstand und Ordnung hervor. Letztere erzeugt Konflikt, Zwang, Armut und Chaos. Und das sind die Folgen, zwischen denen die Menschheit sich entscheiden muss. Solche Art Herr-der-Ringe-artigen Gut-gegen-Böse-Weltbilder sind natürlich immer etwas, damit schafft man es selten, wirklich richtig gut dazustehen. Worauf ich hier hinweisen will, ist, dass die paleolibertäre Bewegung vor allem dadurch geprägt ist, sich ökonomische Verhältnisse und gesellschaftlich-kulturelle Verhältnisse als natürlich gewachsene Strukturen, als natürliche Ordnung individueller Souveränität vorzustellen, die sie dann dazu führt, dass sie eben nicht nur radikal anarchokapitalistisch sozusagen vom Einzelnen her denken, sondern auch Befürworter vermeintlich natürlich gewachsener sozialer Gebilde wie Familie, Kirche oder Community als soziale Autoritäten anzuerkennen, die auch das freie Individuum gegen den herrschsüchtigen Leviathanstaat abschirmen. Und an dieser Stelle kommen für die Paleolibertären, die wie gesagt über Rothbard die Ideengeber des Bitcoin-Projekts sind, Gold hinein. Also Gold ist im paleolibertären Denken nämlich eine solche natürliche Form sozialer Autorität, die genutzt werden kann, gesellschaftliche, demokratische, durch den Staat gefasste Ansprüche gegen das individuelle Privateigentum in Form monetärer Zugriffe abzuwehren. In der paleolibertären Geldtheorie ist Gold ein aus der spontanen Interaktion der Marktteilnehmenden entspringendes Idealgeld. In Rothbards Werk heißt das Fiatgeld, also jede Form von Papiergeld, jede Form von Geld, die irgendwie mit dem Staat verbunden ist, auch immer Counterfeit Money, also Falschgeldproduktion. Sie erzählen sozusagen die Geschichte modernen Geldes als eine Korruption dieses Idealgeldes durch den Staat und verbinden mit der Knappheit des Goldes nicht nur ökonomische, sondern eben auch gesellschaftlich förderliche Vorstellungen davon. Dass knappes Geld eben nicht nur im ökonomischen Sinne Deflation erzeugt, also das Geld durch seine Knappheit ständig aufgewertet wird, sondern sie erwarten auch, dass dieses sich ständig sozusagen im Wertsteigerung befindliche Geld zu einer Zivilisierung der Gesellschaft führt, zu einer Förderung von Bescheidenheit, von Sparsamkeit, von Arbeitsethos, der Überwindung von Schrottkonsum, wie es dann zum Beispiel heißt. Und diese Vorstellung, wenn Sie sich mal in Publikationen aus dem Bitcoin-Universum einlesen, finden Sie vielfach sozusagen. Also die Verbindung ökonomischer Erwartungen mit der Vorstellung von gesellschaftlichem Wandel, der Überwindung sozialer Verzerrung, der Rückkehr zu einer Art von Echtheit, zu einer Art von Wahrheit oder Natürlichkeit. Aus geldsoziologischer Sicht ist natürlich das dort gezeichnete Bild von Gold als einem Idealgeld ein absolutes Zerrbild. Also die Theorie der spontanen Entwicklung des Geldes ist sowieso in den meisten wissenschaftlichen Disziplinen seit Jahren widerlegt. Auch Edelmetalle wie Gold sind nicht aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften zu Geld geworden, sondern dadurch, dass sie in politische Ordnung eingebunden werden. Historisch betrachtet sind alle Geldformen immer in irgendeiner Weise zentralisiert gewesen. Und vor allem befördert die Erzählung dieser Goldromantik der paläolibertären Theorie. Eine Vorstellung, die wir, glaube ich, häufiger haben, was die Geschichte des Geldes betrifft, nämlich die, dass Geld früher einmal aus wertvollem Metall bestand und dann irgendwann aufgehört hat, aus wertvollem Metall zu bestehen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass die Geldmenge noch nie vollständig aus Metall bestand. Also auch nicht, wenn Sie ins antike Griechenland oder Rom gehen, können Sie davon ausgehen, dass das, was als Geld gehandelt wurde, nur in Form von Metallmünzen bestellte, sondern immaterielle Geldform, Zahlungsversprechen, unbare Buchguthaben spielten für die ökonomische Entwicklung, so zumindest der Forschungsstand, von jeher eine Rolle. Und das hat auch Gründe, weil Währung schlichtweg nicht funktionieren, wenn sie zu hart, also zu knapp sind. Das kann man einerseits sozusagen darauf zurückführen, dass Deflation, also ein im Wert steigendes Geld, ökonomisches Gift ist, aber auch darauf, wie wir auch aus den Krisen der vergangenen Jahre gelernt haben, der Betrieb vor allem eines komplexen Finanzsystems, aber auch schon normaler ökonomischer, marktwirtschaftlicher Konjunkturen, eine elastische Versorgung mit Liquidität voraussetzt, schlicht und ergreifend, dass Geldangebot und Geldnachfrage nie deckungsgleich sind. Und wenn man Geldnachfrage prinzipiell nicht bedienen kann, erzeugt man ökonomische und politische Krisen. Aber auch das eher geht es mir sozusagen an dieser Stelle gar nicht darum, jemanden, der von der Goldromantik oder der Bitcoin-Theorie überzeugt ist, wiederum zu überzeugen, sondern nur aufzuzeigen, dass es sich hier um einen Ideenzusammenhang handelt, der derzeit in der Forschung, hier Verweis auf Quinn Slobodian, vor allem eben als eine kulturpolitische Idee betrachtet wird. Slobodian schreibt in seinem neuen Buch, das ich Ihnen nur an die Hand, ans Herz, nicht an die Hand legen kann, von den Three Hearts of Hard Money, Hard Borders and Hardwired Culture. Was Slobodian in seinen letzten beiden Büchern damit zeigt, ist, dass, obwohl natürlich nicht jeder, der für oder jede, die sich für hartes, also knappes Geld ausspricht, auch für Kontrolle an den Grenzen oder gewachsene Kulturen, also rechte Position einnimmt, es doch immer wieder in der Historie Verwandtschaftsbeziehungen gibt und es nicht zufällig ist, dass die Ideen von hartem Geld, harten Grenzen und hardwired culture häufig zusammenfallen. Slobodian verfolgt dann, wie gesagt, die Verbindungen dieser Ideenlinien bis in die politische Gegenwart, während die Kulturwissenschaften diese Thesen in ähnlicher Weise auch für Bitcoin und andere Digitalwährungen hervorbringen. Michael O'Malley hat in einer hochinteressanten Studie über das späte 19. Jahrhundert, als man in den USA darüber stritt, ob man den Dollar an Gold oder an Silber binden sollte, also ob man ihn stark begrenzen oder in eine weichere Währung verwandeln sollte, dass dort nicht zufällig in den Positionen, die sich für eine besonders harte Währung ausgesprochen haben, gleichzeitig auch Leute wiederfanden, die sich für besonders harte Positionen gegenüber den Freiheitsbestrebungen der afroamerikanischen Bevölkerung ausgesprochen haben. Also im Englischen sagt man zu Gold ja auch Specie, und O'Malleys These ist, dass Specie und Species nicht zufällig im politischen Spektrum auf derselben Seite waren. Die Kulturtheoretikerin Fiona Allen hat diesen von O'Malley mitentwickelten oder unter anderem entwickelten Begriff des Essentialismus, also die Frage, woher der Wunsch nach neutralen, politisch neutralen, objektiven, irgendwie natürlichen Kern gesellschaftlicher Verhältnisse kommt, eben auch auf die neue Debatte um Digitalwährungen wie Bitcoin bezogen. Es ist einfach Fakt, ohne dass man sozusagen damit jeden kritisieren muss, der sich für diese Währung stark macht, dass der Wunsch nach dem Auffinden oder dem Etablieren eines natürlichen Kerns von Geschlechter, zum Beispiel in den Genen, Zugehörigkeit in der Biologie oder eben der Verankerung des Geldes in einem natürlichen Gold in ihrer Herkunft und Argumentationsweise miteinander zu tun haben. Allens These ist die von O'Malley, dass solcher Essentialismen, ein solcher Wunsch sozusagen nach einer fixen, unverhandelbaren Grundierung sozialer Formation wie Geld vor allem dann Konjunktur haben, wenn es in der Gesellschaft ansonsten Wandlungsbestrebungen gibt. Also bei O'Malley im späten 19. Jahrhundert die Einforderung von Rechten in der afroamerikanischen Bevölkerung und Allens These für Bitcoin, wenn in einer Zeit Geschlechter und Sprache ihren sozialen, ihren fiktiven Charakter so offensichtlich machen, dann ist es kein Wunder, wenn Leute dann eine andere soziale Institution wie das Gold stärker fixieren wollen. Man könnte nun, das sind meine letzten Sätze, an dieser Stelle stehen bleiben und sagen, naja, das ist irgendwie vielleicht so eine rechtskonservative Ideenwelt, in die man vielleicht nicht so gerne weiter eintauchen möchte oder vielleicht eine andere das gerne machen möchte, aber das dann wahrscheinlich nicht so deutlich sagt. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ja ein Fakt, dass viele Menschen unter den Punkten des etablierten Geldsystems, die vom Bitcoin-Projekt aufgegriffen werden, die man versucht anders und besser zu machen, de facto leiden. Also die Macht der Zahlungsvermittler erzeugt eine Reihe von Problemen in unserem etablierten Geldsystem. Und auch die Elastizität etablierter Fiat-Währungen ist ja nicht unproblematisch. Das Geldschöpfungsregime der Gegenwart hat nämlich diese enorme Ausweitung von Geld nicht mit gleichen Wohlstandsgewinnen für die Mehrheit verkoppelt. Die Geldschöpfung hat stattdessen zu einer Bereicherung einer Minderheit geführt. Damit habe ich mich vor allem in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Auch steckt hinter der Art und Weise, wie wir die Elastizität des Geldes heute nutzen, natürlich auch eine der Ursachen immer fortwährend auftretender Finanzkrisen und auch deren Überwindung, könnte man sagen, aber auch die inhärenten Instabilitäten der Art und Weise, wie wir die Elastizität des Geldes nutzen, sind ja de facto vorhanden. Deswegen scheint es mir doch irgendwie nicht so konstruktiv sozusagen, Bitcoin allein auf diese vielleicht etwas schwierigen intellektuellen Vorbilder zu beziehen, sondern auch zu betonen, dass Bitcoin im Sinne einer Kontrastfolie für unser etabliertes Geldsystem doch eine Hilfe dabei ist, die Freiheitsspannungen dieser Geldordnung irgendwie sichtbar zu machen, uns dafür zu sensibilisieren, über unser etabliertes Geldsystem auch unter der Kategorie der Freiheit nachzudenken, denn das scheint mir dringend notwendig. Vielen Dank.
Das war der Wirtschaftssoziologe Aaron Saar mit seinem Vortrag Bitcoin, eine Währung der Freiheit, über kryptoliberale Geld- und Staatskritik. Und ich habe jetzt noch einen Tipp für euch. What the Wirtschaft heißt der Podcast von meinen Nova-KollegInnen. Und wo wir gerade beim Thema Bitcoin waren, die KollegInnen haben sich in einer Folge tatsächlich mal eine Bitcoin-Mine von innen angeschaut. Also geschaut, wie Bitcoin hergestellt wird. Und in der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie Container den Welthandel revolutioniert haben. Denn auch wenn sie in unserem Alltag nur selten sichtbar sind, viele Produkte, die wir täglich nutzen, werden mit Containern transportiert. Wir sind also ganz schön abhängig von diesen Containern und von ihren Preisen. Die beiden Folgen von What the Wirtschaft verlinke ich euch in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.